Also, wir sind ganz kurz vom Ende der Jesus-Episodenreihe und wir haben in den letzten paar Wochen relativ viel über Jesus als Person gehört, und zwar in verschiedenen Etappen. Jesus als Mensch, wie er auf Erden war, wie er durch die Gegend gelaufen ist, wie er gepredigt hat, wie er Werke getan hat. Dann auch, wie Jesus verurteilt wurde, gekreuzigt wurde und gestorben ist. Und in der letzten Woche hat der Lars eigentlich dann das Kapitel der Präsenz Jesus auf Erden damit abgeschlossen, dass er von der Auferstehung und von der Himmelfahrt geredet hat. Und damit sind wir eigentlich ja mit einer Biografie von Jesus schon am Ende gewesen. Alles das, was Jesus auf Erden getan hat, ist bis dahin passiert, was wir zur letzten Woche gehört haben. Und jetzt kommen noch zwei Themen. Heute ist das Thema der Geist. Und nächste Woche predigt der Atem nochmal. Die Eleonore ist, glaube ich, nicht schwanger. Also von daher bin ich ziemlich sicher, dass der Atem nächste Woche predigt. Und das heißt also, nächste Woche predigt der Atem nochmal über die Wiederkunft von Jesus, wie sie in der Bibel auch angekündigt ist. Und heute geht es um den Geist. Das heißt also, stellt sich die Frage, was hat das eigentlich jetzt mit Jesus zu tun, wenn das Thema der Geist heißt? Und um da ein bisschen in das Thema reinzukommen, möchte ich mit euch einfach mal eine kleine Zeitreise am Anfang machen. Und zwar geht die Zeitreise jetzt eben genau in die Zeit zurück, wo die letzten Tage von Jesus waren, wo die Auferstehung stattgefunden hat und wo Jesus dann gen Himmel gefahren ist, wie es im Evangelium drin steht. Und ich möchte euch einfach mal bitten, mit mir jetzt gemeinsam die Zeitreise so zu unternehmen, dass ihr euch mal in die Position der Jünger reinversetzt. Stellt euch vor, ihr seid ein Jünger, also einer von dieser Horde von Leuten gewesen, die Jesus um sich gesammelt hat. Jesus ist ja durch die Gegend gelaufen, hat Leute angesprochen, gesagt, folge mir nach, komm mit. Und dann gab es eine Gruppe von Leuten, die ist hinterhergelaufen, hat alles mitbekommen, was er gesagt hat. Die waren ganz eng bei ihm, die haben seine Werke gesehen, die haben gesehen, wie Jesus Geister austreibt, wie Tote vom Leben auferweckt werden, wie Leute geheilt wurden und auch einfach, wie er gute, viele tolle Dinge gesagt hat, theologisch überzeugend war. Die waren also ganz nah bei ihm dran, die konnten genau mitbekommen, was das für ein Mensch war. Sie haben auch unmittelbare Hilfe in ihrem Leben bekommen. Und dann, gut, sie waren begeistert, sonst wären sie ja nicht mitgelaufen. Das waren Leute, die haben irgendwie erkannt, da ist ein Mensch, der ist was Besonderes. Das ist nicht irgendeine Figur, nicht irgendein politischer Führer oder irgendein religiöser Führer, der mal ein paar gute Ideen hat. Und dann kann man sich vielleicht auch ein Buch von ihm kaufen. Damals gab es ein Buch doch noch nicht, aber irgendwie hätte man sich davon erzählen können. Das hätte dann auch gereicht und hätte man das in seinem Leben umsetzen können. Die waren fasziniert von der Person von Jesus Christus und dachten, hier passiert irgendwas, da muss ich mit dabei sein. Die liefen also hinter ihm her. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt einer dieser Jünger gewesen, die ganze Zeit hinter Jesus hinterhergelaufen sind, und dann kommen auch so Ankündigungen von Jesus, wie wir es die ganzen letzten paar Wochen gehört haben. Er hat ja die Leute nicht darüber im Unklaren gelassen, was dann passieren wird, was er für eine Funktion hat. Und dann passiert Folgendes: Ihr Jesus wird einfach hingerichtet in einem Strafprozess. Und er stirbt dann auch tatsächlich, das bekommen sie mit, behängt er am Kreuz, und ja, und das heißt also, was ist jetzt los? Ne? Also ich bin die ganze Zeit jemandem hinterhergelaufen, von dem ich dachte, das ist vielleicht der Messias, das ist vielleicht derjenige, der im Alten Testament angekündigt war, als derjenige, der jetzt wieder das Volk Israel befreien wird und eine neue Herrschaft aufrichten wird und endlich so die Herrschaft der Römer beenden wird und einfach eine neue Zeitrechnung einfach beginnen wird. Und jetzt stirbt er einfach. Was ist das für eine Geschichte? Und da denkt man sich doch irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle, ich bin einer dieser Jünger, der sitzt in irgendeiner Kammer rum, ihr habt ja mitgekriegt, als der Prozess gegen Jesus war, sind die alle verschwunden. Sogar Petrus. Petrus hatten Jesus verleugnet. Alle waren weg. Keiner war mehr da. Also haben die irgendwo rumgesessen und wahrscheinlich gezittert. Ja, so ähnlich, als wenn heute der CIA die Al-Qaida-Kernzellen sucht und einer von denen sitzt dann irgendwo in so einem Kämmerchen und denkt wahrscheinlich, oh, hoffentlich kommen die mir nicht auf die Schliche. Das waren natürlich keine Verbrecher, die Jünger, sondern es waren ja einfach Leute, die haben an das Richtige und an das Gute geglaubt und haben nichts Böses getan, ganz im Gegenteil. Das waren Leute, die dachten, hier passiert was unheimlich Gutes, aber die denken sich natürlich in dem Moment einfach, war das alles richtig? War das überhaupt der Messias? War das jemand, der Sohn Gottes und jetzt gekreuzigt und jetzt ist er nicht mehr da? Und sie selber werden einfach plötzlich vom Nachfolger eines Hoffnungsträgers zu einem Ausgestoßenen und Verfolgten. Und ich kann mir vorstellen, die waren sicherlich zum einen ängstlich, zum anderen vollkommen orientierungslos. Ihre zentrale Führungsfigur war ihnen plötzlich weggenommen. Und dann kommen natürlich die ganzen Zweifel hoch. Ja, und dann kommt die Auferstehung. Es geht um so Gerüchte rum, da haben ein paar Leute haben ihn schon gesehen, das Grab ist leer. Und dann erleben die Jünger tatsächlich, Jesus tritt in ihre Mitte, zeigt sich, lebt, man kann ihn anfassen, er ist ein Fisch, steht bei Lukas drin, also er ist leibhaftig unter ihnen. Und das Erste natürlich, wenn ihr euch jetzt wieder in die Situation hineinversetzt, stellt euch mal vor, ihr habt euch gerade damit abgefunden, Jesus ist gestorben und plötzlich steht er wieder im Raum. Das Erste, was man da natürlich denkt, ist, das ist eine Erfahrung, die habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob ihr euch wirklich die Erfahrung wünscht, dass vielleicht heute Abend in eurem Zimmer Jesus im Raum stehen würde, in Personam, in körperlicher Anwesenheit. Die erste natürliche Reaktion, die dann da erfolgt, ist, dass man zutiefst erschreckt ist. Was ist denn das? Ist das ein Geist, so steht es auch bei Lukas drin? Ist das ein Geist, der uns da begegnet und dann sagt, Jesus, ne, also ihr braucht keine Angst haben, ich bin da, und dann erklärt er ihnen, was er vorhat. Ja, aber das Interessante ist, Jesus ist zwar körperlich nach der Himmelfahrt wieder da, aber gleichzeitig haftet ihm schon so ein bisschen so was Flüchtiges an, und zwar dergestalt, dass eigentlich, es gibt diese Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, die Jesus auf der Straße treffen, ihn erst nicht erkennen, dann werden ihnen die Augen aufgetan, sie erkennen ihn, und mittendrin verschwindet Jesus dann plötzlich mal zwischendurch. Auch eine sehr metaphysische Erfahrung, was man mit normalen Erfahrungssätzen überhaupt nicht in Vereinbarung bringen kann. Jesus ist wieder da, aber er kann plötzlich auch verschwinden. Nicht wie wir, die also irgendwo, nicht die Möglichkeit haben, wir müssen uns verstecken, aber Jesus entschwindet einfach. Und schlussendlich, die letzte große Entschwindung ist dann eben die Himmelfahrt. Da wird berichtet, in einem Kreis von Jüngern fährt Jesus gen Himmel. So steht es im Evangelium drin. Was ich jetzt nicht näher auslegen möchte, sondern einfach die Tatsache ist gegeben, Jesus ist auf jeden Fall ab der Himmelfahrt körperlich nicht mehr anwesend. Er ist auferstanden, er lebt, aber er ist nicht mehr greifbar, er ist nicht mehr einer dieser Menschen, die einfach neben uns stehen, die wir zwicken können und die immer präsent sind. Und da, aus dieser Situation, wenn er soweit das mitgedacht hat, ergeben sich eigentlich zwei ganz natürliche Fragen. Und die beiden Fragen sollen heute eigentlich dann die beiden Fragen sein, die ich heute beantworten will und wo ich ein bisschen was dazu sagen will, was eigentlich da der Geist, der Heilige Geist, damit zu tun hat. Die erste Frage, ziemlich naheliegend, ist, wenn jetzt Jesus in den Himmel aufgefahren ist und körperlich nicht mehr anwesend ist, ja, ist es denn dann wieder genauso wie vorher? Ist Gott dann wieder ein distanzierter Gott, der ganz weit weg ist und zu dem ich täglich gar keinen Kontakt haben kann? Und wenn Jesus jetzt nicht mehr körperlich begreifbar ist, gibt es dann vielleicht irgendeine andere Möglichkeit, wie ich Jesus jetzt erreichen kann? Wie ich Kontakt zu ihm haben kann? Ganz praktisch gedacht. Und die zweite Frage, die sich natürlich stellt, die sich erstmal damals für die Jünger gestellt hat, die da standen, die vorher Jesus nachgefolgt sind und dann von Jesus wieder aufgesucht wurden und denen Jesus dann auch ganz konkrete Dinge gesagt hat, ist natürlich die Frage, was sollen jetzt eigentlich die Jünger überhaupt tun? Was ist eigentlich ihre Aufgabe? Jesus war da, Jesus ist am Kreuz gestorben, jetzt ist er wieder in den Himmel aufgefahren, ja, und nun, was sollen sie denn machen? Sollen sie vielleicht gute Werke tun? Sollen sie ein besonders vorbildliches Leben führen, um ein leuchtendes Beispiel für andere Menschen zu sein? Oder sollen sie sich vielleicht sammeln und sollen sagen, wir konservieren jetzt diese Situation, wir sind die auserwählten Jünger, wir sind diejenigen, denen Jesus erschienen ist. Ganz tolle Geschichte, ist noch nie passiert, dass ein Toter auferstanden ist und sich Leuten gezeigt hat und ihnen dann was zugesprochen hat, und dann heißt es zum Schluss noch kurz vor der Himmelfahrt, er segnete sie und fuhr dann gen Himmel auf. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und diese beiden Fragen, die Jünger damals angegangen sind, ist Gott jetzt distanziert, ist er wieder weg, und was sollen wir jetzt eigentlich überhaupt machen? Diese beiden Fragen treffen uns eigentlich heute alle genauso, denn wir sind eigentlich immer noch in der gleichen Situation. Jesus ist nicht wiedergekommen bislang. Dazu nächste Woche mehr vom Arthur, was da zu erwarten steht. Wir sind momentan in einer Phase, wo Jesus körperlich nicht da ist. Passiert nicht. Wir sitzen alle hier, wir wissen, dass wir haben die Lehre gehört, dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist und auch wiederkommt. Aber momentan ist er nicht da. Was tun? Und Jesus selbst hat die Antwort schon gegeben. Bitte, warum ist vielleicht die erste Folie aufgemacht wird? Das ist jetzt Lukas, ganz am Ende von Lukas im 24. Kapitel, die Verse 44 bis 49. Müssen wir eben selber aufblättern. mal schauen, was die gleiche Übersetzung ist. Jesus sagt zu den Jüngern, kurz nachdem er ihnen erschienen ist. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und dann heißt es zum Schluss: Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das sagt Jesus zu dem Thema als Auferstandener. Er erklärt ihnen, was passiert ist. Er sagt nochmal, das ist so gewesen, das, was jetzt passiert ist, das war das, was immer schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist und auch eigentlich das, was ich euch vorher immer wieder gesagt habe, als wir zusammen waren, als wir darüber gesprochen haben. Jesus Christus, also er selbst damals, der es gesagt hat, der musste sterben. Das war Gottes Plan, dass das so ist. Das war alles vorausgebreitet, das war kein Unfall. Und dann soll das passieren, was Jesus sagt, in seinem Namen, also im Namen von Jesus Christus, soll dann gepredigt werden. Und zwar, er sagt auch ganz konkret, was gepredigt werden soll. Er sagt nicht, es soll gepredigt werden, dass ihr diese und jene Taten katalogartig erfüllt, sondern er sagt, ihr sollt predigen, Buße zur Vergebung der Sünden. Das ist der Inhalt, das ist eine Aufgabe. Buße meint, haben wir oft auch schon gehört, und dieses Thema haben wir eigentlich in den letzten paar Wochen auch schon ein paar Mal wirklich sehr ausführlich erklärt bekommen, deswegen will ich da gar nicht so groß drauf eingehen. Ihr wisst ja, was es ist. Buße heißt einfach, ich erkenne, dass mein Leben, wie es jetzt momentan abläuft, ohne Gott, als jemand, der nicht mit Gott Gemeinschaft hat, eigentlich nicht tragbar ist. Ich brauche Veränderung, ich muss umkehren, es geht nicht weiter so. Ich habe so viel Zeug am Hals und ich schaffe es einfach nicht, ich brauche Gott dafür. Und gleichzeitig, eng verbunden damit, direkt also, wenn die Buße, die gepredigt wird, sagt, Leute, macht das, kehrt wieder zurück zu Gott und ihr habt die Möglichkeit. Wer das tut, der hat einfach automatisch dadurch die Vergebung der Sünden. Das ist ein Geschenk. Und einfach ein Geschenk mit der Folge, dass die Menschen, die dieser Bußpredigt folgen, dann wieder zurück zu Gott kommen können und mit Gott Kontakt haben können. Und der Plan geht noch weiter. Also der Auftrag ist jetzt derjenige, dass Jesus sagt, tut das, macht das so, das soll so geschehen. Und es ist sogar erzählt, wie das Ganze passiert. Und zwar, Jesus sagt, der Beginn ist in Jerusalem, also da, wo sie gerade sind. Das war der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo die Jünger versammelt waren, wo die letzte Zeit von Jesus gewesen ist. Da soll es beginnen. Und dann alle Völker. Alle Völker. Das lesen wir auch nochmal an anderer Stelle bei Matthäus, im letzten Kapitel von Matthäus, wo die Jünger den Missionsbefehl bekommen. Das ist eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Es wird gesagt, geht hinaus und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist die Aufgabe der Jünger. Und diese Aufgabe ist aber nach menschlichem Ermessen nicht zu bewältigen. Also wenn jetzt Leute rumgehen würden und würden diese Geschichte erzählen, das ist eine schwere Aufgabe. Niemand kann eigentlich diese Aufgabe ohne Hilfe bewältigen. Jesus ist ja nun auch nicht mehr auf Erden leibhaftig da. Früher hat er die Leute unterstützt, hat selber gepredigt, hat selber die Leute zur Umkehr gerufen und jetzt ist er nicht mehr da. Und was nun? Und deswegen verspricht Jesus in diesem letzten Vers bei Lukas, verspricht er eben, wird herabsenden. Herabsenden heißt ja schon, das zeigt so ein bisschen, er ist nicht mehr da und er wird herabsenden. Das, was der Vater verheißen hat, das macht er also auch in einer Abfolge von einem göttlichen Plan, den der Vater vorher gefasst hat. Kraft aus der Höhe. Und mit Kraft aus der Höhe an der Stelle in Lukas ist der Heilige Geist gemeint. Kraft aus der Höhe. Also Jesus verspricht, dass er seine Jünger ausrüsten wird mit einer Begabung. Und was passiert dann? Jetzt kommen wir also in das eigentliche richtige Thema von heute. Und zwar, was dann passiert, das wird in der Apostelgeschichte erzählt. weiß nicht, wie viele Leute von euch wirklich mal so die Bibel mal gelesen haben und diese Zusammenhänge sich mal ein bisschen überlegt haben, aber es geht jetzt in der Apostelgeschichte weiter. Die Evangelien enden mit der Himmelfahrt von Jesus und mit seinem letzten Auftrag an die Jünger als Auferstandener und dann geht es weiter. Da sitzen jetzt eben, wie ich das vorhin so beschrieben habe, in unserer Zeitreise, da sitzen jetzt eben die Jünger knieschlotternd zusammen und haben jetzt allerdings schon erlebt, dass Jesus ihnen erschienen ist, dass er auferstanden ist und haben natürlich dadurch etwas Mut bekommen, aber sind jetzt eben in der Situation, dass Jesus eben leibhaftig nicht mehr anwesend ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert? Und jetzt gucken wir uns mal Apostelgeschichte, das zweite Kapitel, da ab Vers 1 an. Das lese ich jetzt einfach nochmal vor. Lies bitte mit, wenn er das hinten kommt. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle zusammen an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht dies alle, die reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Dann werden also verschiedene Muttersprachen aufgezählt. Wie hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden? Das ist dann am Schluss dieser Aufzählung. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da passiert jetzt also Folgendes an dieser Stelle. Die Jünger Jesu, das müssen ungefähr so circa, das waren jetzt nicht nur so der engere Kreis, diese noch verbliebenen elf, die nach Judas Iskariot, die da so im ganz engen Kreis drin waren und die Frauen, die drumherum waren, die bei diesen elf nicht mitgezählt sind, sondern es waren wohl so circa ungefähr 120 Leute mitgeschätzt. Und die sitzen in einem Haus, so steht es da drin, und da passiert etwas extrem Merkwürdiges. Es gibt nämlich ein laut vernehmbares Brausen vom Himmel, eine Himmelserscheinung, ein Unwetter, aber kein normales Unwetter, sondern im Rahmen dieses Unwetters passiert etwas. Da kommt nämlich diese Geschichte mit dem Feuer runter, setzt sich auf die Jünger, und da passiert etwas extrem Merkwürdiges. Die Jünger, es wird beschrieben, die werden erfüllt vom Heiligen Geist und fangen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden. Und das muss man erstmal nachvollziehen, was da passiert. Das ist auch etwas, was sich unserem Erfahrungshorizont so im Normalleben vollkommen verschließt, dass solche komischen Dinge passieren. Und das ist natürlich ganz normal, was dann zum Schluss als Reaktion der Leute, die das dann mitbekommen, geschildert wird. Also stellt euch vor, in eurer Stadt, in eurem Dorf, da gibt es plötzlich ein lautes Brausen, ihr denkt, was ist denn da los, vielleicht ein Unwetter, man läuft so raus, weil es wirklich was ganz Aufmerksames ist. Und da gibt es so eine Gruppe von Leuten, die in verschiedenen Sprachen herumbrabbeln, und dann kriegen die Leute noch mit. Es gibt ein paar Ausländer, die vor Ort sind und sagen: Der spricht ja da vorne in meiner Sprache, aber der kommt doch hier aus Würzburg und nicht aus Ghana. Das ist extrem merkwürdig, diese Geschichte. Und diese Geschichte hat dann die ganz natürliche Reaktion bei den Leuten. Einige sind verwundert und sagen: Was passiert da? Und einige sagen: Ja, die Leute sind voll vom süßen Wein, die sind sturzbesoffen. Das ist doch ganz klar. Ne? Also das kann man doch nicht für ernst nehmen, was da passiert hat. Tatsächlich aber passiert an diesem Morgen in Jerusalem genau das, was Jesus vorhergesagt hat. Und zwar, er hat gesagt: Ich sende euch, und das sind seine Jünger ja gewesen, das sind die Leute aus dem engsten Kreis, ich sende euch meinen Heiligen Geist. Das ist genau diese Verheißung, die er ihnen als Auferstandener gegeben hat und wo er auch ein paar Mal schon vorher in Gesprächen angedeutet hat, das wird passieren. Wenn ich weggehe, hat er den Leuten vorher auch gesagt, dann wird etwas kommen, dann werde ich euch einen Helfer, einen Tröster schicken, und der wird dann immer bei euch sein. Und Jesus sagt auch selber: Ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Das ist auch eine Verheißung, die er gegeben hat. Und genau diese Geschichte passiert an diesem Morgen in Jerusalem. Und zwar in einer Drastizität, dass sie viele, viele, viele Leute mitbekommen haben. Eigentlich alle Leute, die da so drumherum gewesen sind. Und jetzt nochmal was so zur Quellengenauigkeit vom Evangelium. Wenn ihr so eine Geschichte aufschreibt, über Würzburg beispielsweise, Wenn jemand so einen Bericht, so einen Erlebnisbericht verfassen würde, dann würde es eine Fülle von Dementis anschließend geben. Versucht das mal. Versucht mal irgendwie hier der Mainpost morgen früh mal zu erzählen, hier Kinosaal 7, der City Church Würzburg kam irgendwie Flammen vom Himmel. Das würde nicht eine Woche halten. Jetzt sind wir natürlich in modernen Medienzeiten, da hält es wahrscheinlich nicht mal 2 Tage oder sowas halt. Aber auch damals hätte es nicht gehalten. Weil so eine obskure Geschichte, da hätte es zahlreiche Leute gegeben, die was dagegen geschrieben haben und gesagt haben, Leute, das ist ja, die Geschichte selber ist ja schon absurd. Kommen da Brausen und Feuer vom Himmel und so weiter halt. Ne? Also die Authentizität dieser Geschichte ist eigentlich darüber klar, dass es da gar keine Dementis darüber gibt. Sondern es gibt nur Reaktionen darauf, dass einige sagen, die Leute waren sturzbesoffen, und einige sagen, seltsam, seltsam, was da passiert. Und kommen wir nochmal zurück auf unsere erste Frage, die Jesus ja selber schon in Lukas 24, wie ich das gerade vorgelesen habe, beantwortet hat. Sind wir denn jetzt, wo Jesus körperlich da ist, sind wir jetzt alleine? Ist Jesus nicht anwesend? Nee, ganz im Gegenteil. Das, was Jesus verheißen hat, dass er jetzt diesen Heiligen Geist geschickt hat, das ist nochmal ein qualitativ großer Sprung, sogar zu der Zeit, wo Jesus körperlich anwesend war und einen Kreis von Jüngern gehabt hat. Weil nämlich, was dort passiert ist, dass Gott selber, wie das sogar im Alten Testament schon verheißen ist, seinen Geist runtergeschickt hat auf die Leute, die ihm nachfolgen. Und diese Leute werden von dem Geist erfüllt und die haben jetzt immer Kontakt zu Gott. Wiederum, stellt euch mal vor, ihr wärt einer der ersten Jünger gewesen, die im Kreis von Jesus mit dabei gewesen sind. Diese Jünger waren darauf angewiesen, dass sie ganz eng im Schlepptau von Jesus mit ihm durch die Gegend gegangen sind, weil sie konnten ja auch nur da hören, was Jesus ihnen persönlich sagt. Sie mussten seinen Predigten lauschen und durften das. Ich wäre gerne mit dabei gewesen, ich hätte es gerne selber gesehen. Sie durften hören, was er persönlich sagt, aber sie mussten immer mit dabei sein. Wenn er jetzt eine Gruppe weggeschickt hat, denen konnte er Anweisungen geben, aber die hatten in dem Moment keinen Direktkontakt zu ihm. Und in dem Moment, wo diese Geschichte, diese Verheißung passiert, ist genau das für alle Zeiten möglich. Dass alle Leute, die Jesus Christus nachfolgen, die das getan haben, was Jesus selber als Botschaft den Leuten aufgibt, tut Buße, kehrt um und dann empfangt ihr die Vergebung der Sünden. Diese Leute, die Christen werden, die bekommen einen dauerhaften Kontakt zu Gott darüber, dass ihnen der Heilige Geist ermöglicht, ständig mit Gott in Kontakt zu treten. Fantastisch. Und nicht nur das, jetzt möchte ich einfach noch ein paar Aspekte nochmal bringen, die man noch so in der Bibel zum Thema Heiliger Geist nachlesen kann. Ich habe ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, so wo Jesus das vorher angekündigt hat, was der Heilige Geist eigentlich ist, da wurde von einem Tröster, von einem Helfer gesprochen. Das heißt, diejenigen, die den Heiligen Geist bekommen, die erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die finden darin selber unmittelbare persönliche Lebenshilfe und werden in schwierigen Zeiten einfach denen mit aufgeholfen und die bekommen eine ganz persönliche Ansprache. Und noch was ganz anderes, und zwar im Johannesevangelium im 7. Kapitel, Verse 38 und 39 heißt es, da sagt Jesus auch, wer an mich glaubt, wie die Heilige Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Jesus' Ankündigung ist, die Leute, die an ihn glauben werden, die das tun werden, was er sagt nachher, die diese Umkehr vollziehen, an ihn glauben, die werden Ströme, aus deren Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist ein Bild, so wird es selber erklärt im Johannesevangelium, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in die Leute hinein und bewirkt, dass nicht nur die Leute selber Hilfe, Rettung, Trost erfahren, und noch viele andere Dinge, die der Heilige Geist dann danach bewirkt und die eigentlich ein eigenes Thema sind und wo wir auch schon ein paar Mal drüber geredet haben, sondern der direkte Auswirkung ist nicht nur ich, sondern auch andere werden davon profitieren, weil diese Ströme lebendigen Wassers werden rausfließen. Sich übertragen. Und schlussendlich sagt Jesus an einer Stelle mal, es ist sogar so, die Jünger, die den Heiligen Geist nachher bekommen werden, die werden mit seiner Hilfe, mit Hilfe von Jesus und unter Unterstützung der Kraft durch den Heiligen Geist, werden sie größere Werke tun, als Jesus sie selbst getan hat. Was hat Jesus denn alles gemacht? Überlegt euch das mal. Ja, und es wird verheißen, die Jünger werden sogar größere Werke tun, wenn das passiert. Also eigentlich kurz und zusammengefasst, Jesus selber verheißt etwas, es ist eigentlich gut, wenn ich weggehe. Momentan bin ich bei euch, deswegen ist der Geist noch nicht da, aber wenn ich weggehe, dann werde ich euch meinen Geist schicken und das ist dann klasse, weil ihr werdet immer jemanden haben, der bei euch ist, bis ans Ende aller Tage. Ihr habt eine unmittelbare Hilfe und die ist in euch drin, die ist nicht irgendwo, das ist nicht irgendwie so ein Lehrer, der neben euch steht, sondern das wird euch direkt hineingegeben. Und von da gesehen hat das ganze Evangelium, also die ganze Botschaft von Jesus Christus, die wir hören, die hat zwei grundlegende Aspekte. Wenn ich sie höre und aufnehme. Der eine Aspekt ist immer derjenige, dass ich selber durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werde, dass meine Schuld mir vergeben ist, dass ich vor Gott dastehen kann, dass ich wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das ist der eine Aspekt, der sehr schöne Aspekt, den wir immer zuerst aufnehmen natürlich, weil wir selber Angst haben davor, vielleicht verloren zu sein und keinen Kontakt zu Gott zu haben und weil wir irgendwie in uns spüren, das muss beseitigt werden, das muss bereinigt werden. Wir wissen bloß nicht wie, bis Jesus gekommen ist und uns das gesagt hat. Und der andere Aspekt ist gleichzeitig, und der ist genauso wunderbar wie der erste Aspekt, der Plan Gottes ist derjenige, zweiter Teil des Evangeliums, dass diejenigen, die das selber erfahren haben, dass die gleichzeitig gebraucht werden dafür, dass anderen Leuten das Gleiche passiert. Dass Gott einfach die Leute selber, die auf Erden sind, dafür gebraucht, dass sein Plan Wirklichkeit wird und dass dann eben sie, beschenkt mit dem Heiligen Geist, den sie nach der Bekehrung bekommen, dass sie dann selber das übertragen können. Und normalerweise zeigen wir jetzt immer so einen Filmclip im Hintergrund und ich habe mir überlegt, was kann man denn zu der Geschichte eigentlich für einen Film sagen und ich habe keinen gefunden. Deswegen muss ich euch jetzt einen Film erzählen, den ich selber erfunden habe. Und zwar, stellt euch Folgendes vor, jetzt müsst ihr eigentlich ein bisschen heller auf die Stimme gelegt, wir haben ein bisschen Nebeleffekt oder sowas in der Richtung, vielleicht London nehmen wir mal. Ja, London, genau. Also stellt euch London vor, vielleicht in einer düsteren Zeit. Und dann ist es in London auch düster, aber es ist noch düsterer. Und zwar, klasse, super, Technik hier, fantastisch. Nebel. Stellt euch vor, eine grauenhafte Virusinfektion befällt ganz London. Die Menschen sterben. Einer nach dem anderen stirbt und es gibt keine Rettung. Und es gibt einen Arzt, der hat jahrelang, das war ein Virenforscher, und der hat jahrelang herumgeforscht, und hat versucht, eine Lösung zu finden dafür, hat versucht, ein Gegenmittel zu finden. Und er hat einen guten Bekannten, einen Professor in New York, und dieser Professor in New York, der sagt, ich habe ein Mittel, das könnte euch helfen. Er schickt das auf dem Postwege über den Atlantik, und dieses Paket kommt an. Das könnt ihr mal wieder rausnehmen. Das Paket kommt an, und der Arzt, der selber von dem Virus befallen ist, spritzt sich dieses Antidot, dieses Gegengift, spritzt sich das selber und wird geheilt. Und er ist total begeistert und sagt, fantastisch, das ist fantastisch. Mein Kollege aus New York, der hat die Lösung gefunden, der hat wirklich das Gegengift hier dagegen gefunden und er hat es mir gegeben, er möchte gerne, er wollte uns helfen, er wollte uns hier in London helfen. Und deswegen, ich habe noch genug Serum in meiner Tasche und ich laufe durch London und ich versuche so viele Leute zu retten wie möglich. Und alle, denen ich das weitergeben kann, die werden gerettet werden. So ungefähr ist das vergleichbar. Der Arzt selber hat erkannt, der hat das geschenkt bekommen, der hat dieses Gegengift oder dieses Antibiotikum oder was auch immer geschenkt bekommen und ist dadurch selber heil geworden. Aus Begeisterung darüber. Und weil er das so fantastisch findet, kann er gar nicht anders, als dieses Geschenk, was er selber bekommen hat, weiterzugeben. Und diese Möglichkeit wird ihm durch dieses Mittel gegeben. Dieses Mittel, was ihm selber geschenkt worden ist. Das Beispiel hinkt natürlich an einer Stelle, ist mir vollkommen klar, hier geht es um Gott und nicht um die Leute oder so, Gott handelt immer. Gott handelt an dieser Stelle letztendlich immer. Ne? Aber das Beispiel ist trotzdem insofern treffend, als dass es diese Situation von uns beschreibt. Wir selber werden errettet und wir haben die Möglichkeit, wir haben die Rettung in der Hand und wir können es weitergeben. Und das ist dann gleichzeitig die konkrete zweite Antwort, ist dann gleichzeitig die Antwort auf die zweite Frage. Die erste Frage, sind die Jünger allein? Nein, sind sie nicht. Der Geist ist jetzt immer bei ihnen. Ist viel besser als vorher. Die zweite Frage war, was sollen die Jünger eigentlich tun? Die Jünger sollen genau das tun, was Jesus ihnen im Lukas-Evangelium aufgegeben hat. Sie sollen rumgehen und sollen Buße und Vergebung predigen. Beides. Dass die Leute Buße tun sollen, dass sie danach Vergebung erlangen und dass ihre Sünden ihnen vergeben sind. Und das Interessante ist, dass, wenn wir jetzt wieder in die Apostelgeschichte zurückgehen, dass genau das passiert. Jetzt muss ich euch nochmal was vorlesen. Und zwar, also wir waren ja gerade dabei, der Heilige Geist ist auf die Jünger ausgegossen worden. Und was ist das Erste, was nach der Ausgießung des Heiligen Geistes den Jüngern widerfährt? Es ist nämlich so, dass Petrus dann nämlich darauf reagiert, also auch auf die Kritik reagiert, die da kommt. Die Leute sind ja alle sturzbesoffen. Da kommt Jesus und sagt, er trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die in Jerusalem wohnt, das war euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, das ist ungefähr 9 Uhr morgens, also er sagt damit, um 9 Uhr morgens ist noch keiner besoffen, normalerweise. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleische und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond im Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Dann geht es ein bisschen weiter an der Stelle. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Da wird ein bisschen was darüber gesagt, was David darüber gesagt hat. Und dann gibt es unten weiter. Er ist nicht dem Tode überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das erzählt jetzt Petrus, nachdem er den Heiligen Geist selber bekommen hat. Und damit erfüllt er den zweiten Auftrag. Er predigt und predigt Buße und Vergebung. Und dann passiert was. Und zwar heißt es dann nämlich, weiter, die Umstehenden, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Also es passiert ja einfach, dass die Leute durch diese Predigt berührt sind, so wie Jesus das auch vorausgesagt hat. Und Petrus sprach aber zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Und an dem Tag haben sich 3000 Leute bekehrt. 3000. Und dann, in dem Moment, entsteht die erste Gemeinde. Also das, was dann da eigentlich passiert ist, ist der Urstein für die christliche Gemeinde, so wie sie heute in der ganzen Welt noch existiert. Und zwar ist es auch das erste Mal, dass überhaupt das Wort Gemeinde richtig auftaucht. Jesus selber hat zweimal was von der Gemeinde geredet, und zwar indem er einmal mal zu Petrus gesagt hat, du wird der Fels sein, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Das hat sich hier erfüllt. Der Petrus, ein etwas wankelmütiger Nachfolger von Christus, ist derjenige, der die erste Predigt hält der Weltgeschichte sozusagen als bekennender Christ und auf dessen Predigt sich 3000 Leute bekehrt haben. Also das, was der Jesus mal gesagt hat, ist genau richtig geworden, das hat sich erfüllt, nämlich dass Jesus der Fels geworden ist, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Und das waren die ersten Leute. Und zwar, diese Gemeinde ist nun, so wie sie ja dargestellt wird und wie sie dann in der Apostelgeschichte 2 dann beginnt, gemeinsam zu leben, wenn er etwas das nächste Mal zu Hause nach, danach wird dann viel darüber geschrieben, was in dieser Gemeinde passiert ist. Es war eine ganz, ganz enge Gemeinschaft. Es war nicht nur so ein Club oder so, sondern die Leute, die lebten Tag und Nacht zusammen und haben ihr Brot geteilt und haben auch ihr Einkommen geteilt, waren also ganz, ganz, ganz eng beieinander und waren also natürlich durch dieses Erlebnis ganz, ganz frisch inspiriert. Und die Gemeinde ist damals also eben die Gesamtheit all derjenigen gewesen, die diese Botschaft von Jesus Christus angenommen haben, also Jesus anerkannt haben als diesen Messias, als der er gepredigt ist, und ihn auch bekannt haben. Die also danach dann auch rumgegangen sind und sagen, ich gehöre zu diesem Jesus, ich bin sein Nachfolger und ich möchte euch einfach weitergeben, dass es genau das, was Jesus gesagt hat, genau richtig ist. Und das Interessante ist dann also, dass es die zweite Antwort auf die erste Frage. Wir hatten zwei Fragen. Die erste Frage ist, sind wir jetzt alleine? Die zweite Frage ist, was sollen die Jünger tun? Die erste Antwort auf die erste Frage war diejenige, sind wir alleine? Nein, der Heilige Geist ist mit dabei. Die zweite Antwort auf die erste Frage ist diejenige, wir sind auch deswegen nicht alleine, weil Jesus sich das schön ausgedacht hat, dass eine gute Unterstützung für uns diese Gemeinschaft von gläubigen Leuten ist, die gemeinsam an Jesus Christus glauben und die sich gemeinsam unterstützen. Das war der Beginn der Gemeinde und so ist die Gemeinde heute noch. Das ist das, was Jesus unter Gemeinde versteht. Das sind die Leute, die zu ihm gehören, die er zu sich gezogen hat, die seine Botschaft angenommen haben. Und jetzt kommt die gute Frage, was das eigentlich für uns bedeutet, heute, wie wir hier sitzen. Und was wir eigentlich für einen Part heute haben in dieser Geschichte. Und es ist ja damals so gewesen, damals gab es bereits Jünger. Und es gab damals Leute, die drumherum standen und entweder Jünger geworden sind oder nicht Jünger geworden sind. Und genauso ist eigentlich heute unsere Situation. Also wenn ich mir den Kinosaal 7 so anschaue, da gibt es ein paar Leute, von denen ich weiß, weil ich sie gut kenne und weil sie mit mir Gemeinde gemeinsam erleben, von denen weiß ich, dass sie das mal gemacht haben, dass sie Buße getan haben, umgekehrt sind, Jesus Christus angenommen haben und die dann auch genau das bekommen haben, was dann hier als in diesem Vers drinsteht, dass sie nämlich den Heiligen Geist danach bekommen und diesen Kontakt zu Gott haben. Dass ihnen vergeben ist und dass Gott ihnen dann als Gabe den Heiligen Geist schickt. Das ist bei vielen Leuten schon passiert. Das sind also die Jünger, denen das später, also ungefähr 2000 Jahre, genauso passiert ist, wie es damals in der ersten Gemeinde passiert ist. Diese Verheißung von Jesus, die hat sich nicht nur darauf bezogen, dass die ersten Leute angesprochen waren, die damals die Pfingstpredigt des Petrus gehört haben, sondern jeder, der heute die Pfingstpredigt des Petrus hört, und diese letzten paar Worte, tut Buße und ihr werdet Vergebung empfangen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Das gilt für jeden von uns heute. Und einige von uns haben es schon erfahren und einige von uns haben es vielleicht auch noch nicht erfahren. In verschiedenen Stadien. Also vielleicht sind einige von euch mit dabei, die haben sich jetzt vielleicht auch diese Predigtreihe angehört und haben viel gehört und auch viel verstanden, aber die können diesen letzten Schritt irgendwie nicht gehen oder haben ihn bisher nicht gehen können. Die konnten irgendwie nicht sagen, ich habe das noch so ein bisschen so meine Zweifel mit dem Jesus und mit der Buße, ob das überhaupt notwendig ist. Und all den Leuten kann ich sagen, das, was Petrus damals gesagt hat, das gilt für euch heute genauso. Also wenn ihr noch keine Entscheidung getroffen habt. Denn es ist in dem Moment, wo ihr hört, dass das die Aufforderung an die ganze Welt ist, tut Buße und empfangt die Vergebung umsonst. Es kostet nichts. Das ist die einzige Geschichte ist, dass ihr dieses Angebot annimmt, dieses Liebesangebot von Gott annimmt, was ihr geben ist. Wenn ihr nochmal an die Geschichte auch mit der Kreuzigung denkt und mit dem, was es damit auf sich hat. Euer einziger Part ist, die Predigt zu hören und es anzunehmen. Und wenn ihr das tun wollt, und wenn ihr es verstanden habt, dann zögert damit nicht, tut das. Ich kann es euch nur von ganzem Herzen raten, weil das, was damals die Jünger erlebt haben, und was dann auch Gegenstand der weiteren Apostelgeschichte ist, das ist ein fantastisches Erlebnis, und das ist das einzige Gute, was es auf der Erde wirklich gibt, dass wir Gott wieder kennenlernen, und dass wir diese Brücke wirklich hinkriegen. Zögert nicht mehr länger, macht das. Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es vielleicht noch eine andere Geschichte. Vielleicht ist die Sache, dass vielleicht auch ein paar Leute drin sind, die es eigentlich schon gemacht haben. also die schon mal ihr Leben Jesus übergeben haben und die Buße getan haben und die jetzt sich ein bisschen unsicher sind, was dieses Heilige Geist-Thema angeht. Die vielleicht sagen, na gut, das steht jetzt in der Bibel so drin, das ist da ja so verheißen, dass ich dann den Heiligen Geist bekomme, ich spüre da wenig davon. Oder ich habe vielleicht Zweifel, ob das so ist. Und beide Sachen, also wenn du zu der einen Gruppe gehörst, die sagt, ich habe mir das angehört und ich möchte es gerne machen, ich weiß, dass es dran ist. Wenn ihr das auf dem Herzen habt, dann biete ich euch einfach an, es gibt heute die Möglichkeit, dass ihr mit unserem Gebetsteam, nicht hier vorne, das ist immer ein bisschen blöd vielleicht, wenn man gerade so persönliche Dinge macht, dass ihr mit Leuten aus unserem Gebetsteam vielleicht in den hinteren Bereich geht, die anderen gehen dann nachher raus und gehen nach draußen und trinken Kaffee, die können in den hinteren Bereich gehen und können dort mit den Leuten einfach gemeinsam beten. Wenn sie Fragen haben dazu, können sie auch die Fragen daran stellen und die, ne, die Leute können euch die Fragen gut beantworten, das ist die eine Geschichte. Und wenn du als Christ dazu Fragen hast, dann scheue dich auch nicht, einfach mal mit einem aus dem Gebetsteam zu reden und ihm das anzuvertrauen und einfach mal vielleicht damit dafür zu beten, dass du mehr vom Heiligen Geist mitbekommst, dass der Heilige Geist dich vielleicht auch erfüllt. So wie es hier bei den Jüngern beschrieben ist, dass sie wirklich ganz vom Heiligen Geist erfüllt werden und dass das auch spürbar ist in ihrem Leben.